Ich lese den Bibeltext für die Predigt, 2. Petrus Kapitel 3, Verse 14 bis 18. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es auch ja unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften. Und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Ihr, liebe Freunde, wisst nun schon im Voraus Bescheid. Darum seid auf der Hut und lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissenlosen Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Amen.
Morgen. Ich bin eben aus unserem Hof rausgegangen und einer unserer Nachbarn hat gesagt, predige ihnen, dass sie wählen gehen sollen. Ich bitte euch, geht wählen und halte keine Moralpredigt, dass ihr wählen gehen sollt. Wir schauen uns heute den Abschluss der Sommergrüße aus Rom an, das Ende des 2. Petrusbriefs, den er aus Rom an unterschiedliche Kirchen geschrieben hat. Wir haben in den letzten Wochen an einigen Stellen gesehen, dass dieser Brief kein typischer Brief ist. Wir haben die Serie nicht Sommergrüße aus Rom genannt, weil Petrus hier ein paar nette Grüße aus Rom schickt, sondern weil er mit seinem Brief extrem wichtige Themen für uns am Ende unseres Sommers uns mitgeben will. Petrus steht wegen seiner Glaubensüberzeugung kurz vor seiner Hinrichtung. Und er nutzt seine letzten Tage und letzten Stunden, um nochmal ein Konzentrat an christlichen Grundsätzen, an geistlichen Wahrheiten, an möglichst viele Gläubige in vielen unterschiedlichen Kirchen weiterzugeben. Und wenn ihr diesen Brief lest, werdet ihr feststellen, da ist nichts von liebe Grüße, es war schön mit euch, kümmert euch um meine Familie, die ich zurücklassen muss, nichts von Kompromisse in Sachen Glauben könnten euch dabei helfen, dass es euch nicht so ergeht wie mir. Also passt gut auf, wem ihr was sagt. Ganz im Gegenteil, er sagt, Vorsicht, es sind viele Lehren im Umlauf, die nicht dem Evangelium von Jesus entsprechen. Und er nennt sie Irrlehren. Und dieser Brief ist voll mit Beispielen davon. Zum Beispiel, Menschen nehmen Gott nicht ernst und ihr Lehrer sagt, macht nichts. Menschen folgen ihren Wünschen und Begierden mehr als Gott und setzen sich so über seine Maßstäbe hinweg und ihr Lehrer sagt, kein Problem, Gott ist doch ein Gott der Liebe. Menschen, die mal mit Gott gelebt haben, machen jetzt Kompromisse in Bezug auf Gottes Willen, im Bereich Sexualität, bei anderen ethischen Themen und ihr Lehrer sagt, machen doch alle. Oder die Frage, die in dem Text kommt, na, wo ist er denn, euer Gott? Scheint doch nicht so pünktlich zu sein. Sicher, dass ihr euch auf ihn verlassen könnt? Ich glaube, heute würde Petrus sagen, nein, es ist eben nicht so, dass jeder nach seiner Fasson selig wird. Nein. Und nein, Toleranz ist nicht das höchste christliche Gut. Das ist Irrlehre. Und nein, es geht auch bei der Beziehung zu Gott nicht darum, möglichst gut zu sein und sich möglichst gut zu verhalten. Und nein, die Taufe, ohne dass Glaube dazu kommt, funktioniert nicht. Und nein, meinem Herzen zu folgen, ist nicht immer automatisch auch Gottes Willen zu folgen. Das können Irrlehren sein. Seid vorsichtig, überprüft das anhand der Schrift. Das ist das, was Petrus hier allen Lesern mitgeben will. Ein paar Beispiele. Er möchte verhindern, dass Menschen sich in Sicherheit wiegen, eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben, obwohl die vielleicht gar nicht da ist. Und deswegen ist das nicht irgendwie arrogant und überheblich, sondern deswegen ist das ein Akt der Liebe, was er tut. Das Gefährliche an ihr Lehre ist nämlich, dass sie immer auch eine Menge Wahrheit enthält. Die leicht abgeändert, total am Ziel vorbeiführt. Das ist das Blöde. Es ist nicht alles total offensichtlich, das wäre einfach. Und deswegen schreibt Paulus eben nicht liebe Grüße, schreibt Petrus eben nicht liebe Grüße, euer Petrus, Hauptsache gesund, passt auf euch auf, ich hoffe, wir werden uns bald wiedersehen, betet für mich, schönes Wetter in Rom und so weiter. Er schreibt, wir werden uns nicht wiedersehen, aber seid bereit für den Moment, wenn ihr Jesus wiedersehen werdet. Und dass wir uns nicht wiedersehen, ist kein Problem. Ihr Gläubigen, erinnert euch an das, was wirklich wichtig ist und worauf ihr alles wartet. Und dann führt er das aus, was ist es? Es ist die Aussagen und die Lehren der Propheten im Alten Testament und der Apostel im Neuen Testament zu kennen, die Lehre von Jesus, unserem Herrn und Retter, zu kennen. Er sagt, seid vorbereitet für den Tag des Herrn. Das hat Angie letzte Woche wunderbar dargestellt, was das ist und was es damit auf sich hat. Er sagt, Gott ist anders als wir. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er sagt, denkt an die Geduld und die Gnade und an die Hoffnung des Evangeliums, der guten Nachricht. Er sagt, erinnert euch daran, dass das Hier und Jetzt nicht alles ist, was wir haben, sondern dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Jesus hat gesagt, ich komme bald wieder und dann wird das so sein. Und er erinnert daran, dass es das wichtigste Ziel im Leben eines Menschen ist, Jesus immer besser kennenzulernen und ihn zu ehren. Dafür sind wir gemacht, dazu leben wir. Viel Spaß. Wenn du mit all diesen Erinnerungen nichts anfangen kannst oder dir diese Punkte ziemlich gleichgültig sind, dann gehörst du entweder zu den Menschen, die noch nicht gläubig sind, dann ist das völlig normal, oder du gehörst zu denen, wo sich aus irgendwelchen Gründen irgendwann der Fokus verschoben hat. Und genau dafür hat Petrus diesen Brief geschrieben. Er will Menschen, auch uns, und er schreibt das so, wachrütteln und zum Nachdenken bringen. Und vielleicht denkst du jetzt, was habe ich mit Petrus zu schaffen? Wenn am Abend vor dem Tod eines deiner liebsten Menschen, Papa, Opa, Mama, Partner, wenn diese Person am Abend vor ihrem Tod dich holen würde, um dir zu sagen, wenn ich dir noch eine Sache sagen darf, denk bitte an Folgendes. Begreif, gib Acht, dass ich liebe dich so sehr, du bist mir so wichtig, dass die eine Sache, lass dir Folgendes nochmal, nimm dir es zu Herzen. Würde wahrscheinlich niemand von uns leichtfertig darüber weggehen. Von einer Person, von der wir wissen, sie liebt uns über alles. Wir würden mindestens drüber nachdenken. Und deswegen möchte ich euch heute daran erinnern oder es dir zum ersten Mal sagen, es gibt auf dieser Welt niemanden, der dich mehr liebt als Gott. Und er, Gott, hat Petrus vor 2000 Jahren dafür benutzt, um diese Tatsache seiner Liebe und Gnade und die Hoffnung, die sich nie ändert, aufzuschreiben, unter anderem für uns. Und dann dafür gesorgt, dass das Aufgeschriebene in der Bibel landet und wir es heute lesen können. Weil Gott Gott ist, kann er das. Nochmal kurz zur Erinnerung, wer schreibt eigentlich diesen Brief? Es ist Petrus, der Mann, zu dem Jesus 30 Jahre vorher gesagt hat, ich werde gekreuzigt, und du wirst einknicken und du wirst mich verraten. Und schreibt hier der Mann, der darauf geantwortet hat, Jesus, niemals, ich weiß es besser. Und uns schreibt hier der Mann, dem Jesus daraufhin geantwortet hat, Petrus, Ich habe jahrelang versucht, dir zu erklären, aber du hast immer noch nicht so richtig kapiert, wie das menschliche Herz tickt. Der Teufel wird versuchen, sein Spiel mit dir zu treiben, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Du wirst fallen, aber wenn du dann umgekehrt und wieder zurechtgekommen bist, so sagt Jesus, stärke den Glauben deiner Brüder. Und genau dieses Anliegen macht Petrus mit diesem Brief, nachdem er gefallen ist und alles genau so gekommen ist, wie Jesus es gesagt hat. Mit diesem Brief will er den Glauben der Gläubigen stärken und die, die noch nicht glauben, zum Glauben einladen. Wie macht er das? Er erinnert daran, dass die Zeit, in der wir leben, die Zeit der Gnade und Rettung ist. Die Zeit zwischen der Himmelfahrt, also dem Moment, wo Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung die Erde verlassen hat, und seiner zweiten Wiederkunft, ist eine Zeit, in der Gottes Geduld für uns besonders sichtbar wird. Es ist die Zeit, in der die Gläubigen das tun können und das tun sollen, was Jesus selbst gesagt und getan hat, nämlich geht hin und verkündigt das Evangelium, macht Menschen zu Jüngern, lehrt sie, tauft sie, helft ihnen, mir immer ähnlicher zu werden und mir immer mehr zu vertrauen. Es ist die Zeit, in der Gott Menschen rettet. Es ist die Zeit, in der Menschen hören müssen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Es ist die Zeit, in der wir daran erinnert werden, wenn wir mal wieder Tagesschau geguckt haben, dass wir nicht panisch und kopflos rumrennen müssen, weil wir nicht wissen, wie wir mit dem Problem dieser Welt umgehen sollen. Mit komischen Wahlergebnissen, mit Nordkorea, mit Naturgewalten. Es ist Petrus, der uns für diese Zeit erinnert, schöne Grüße von Gott, die Zeit ist die Zeit, in der Gott uns mitten in all dem Chaos gebrauchen möchte, um seine gute Nachricht und seine Hoffnung zu verkündigen. Und weil das, zumindest in Deutschland, für viele Menschen so lächerlich klingt und so unangemessen wirkt, sagt Petrus, lasst euch nicht anstecken von den Fragen, die all das ins Lächerliche und in Zweifel ziehen wollen. Das sind ihr Lehren, Spötter, denen ihr Gottes Wort entgegenhalten könnt und müsst. Wenn du also mal wieder in der Situation bist, ich hätte auch sagen können, wenn ich mal wieder in der Situation bin, wo Fragen und Zweifel meine Gedanken bestimmen und ich denke, es ist alles so schwer und keiner versteht mich, ich glaube, dann brauchen wir nicht am dringendsten Mitleid, sondern jemanden, der uns an Gottes Zusagen erinnert. Ich kenne dich. Ich liebe dich. Ich verstehe dich. Ich bin da. Und es wundert mich etwas, dass du dich wunderst. Was erwartest du von einer Welt, die durch die Sünde komplett aus dem Ruder gelaufen ist? Wie soll da etwas Gutes bei entstehen? Aber es gibt doch Hoffnung. Wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, dann sehen wir, dass die Geschichte eingeteilt ist in verschiedene Epochen, in verschiedene Zeitabschnitte. Da ist die Frühgeschichte und die Antike und das Mittelalter und die neue Zeit mit Reformation und Aufklärung, Industrialisierung, Moderne und so weiter. Ihr kennt das. Meistens leitet sich der Name der Epoche von Ereignissen oder von Personen ab, die für diese Zeit sehr prägend waren oder etwas sehr Prägendes, das passiert ist. In Vers 15 in unserem Text zeigt Petrus uns, wie wir die Zeit, in der wir leben, zu interpretieren haben. Es ist eine Zeit der Gnade und Rettung. Wir befinden uns im Zeitalter der Geduld und Rettung Gottes. Wer oder was macht dieses Zeitalter so besonders? Jesus war hier auf dieser Erde, hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung den Weg zu Gott freigemacht. Und wenn er nochmal wiederkommt, wird diese Zeit zu Ende sein. Und kein Mensch weiß, wann genau das sein wird. Und irgendwann werden wir alle aus der Perspektive der Ewigkeit, aber vielleicht von unterschiedlichen Orten, auf diese 2000 Jahre plus X, keine Ahnung, wie lange das noch dauert, zurückschauen auf das Mittelalter, auf die Aufklärung, auf die Erfindung des Fernsehens, auf die Autos, auf die Zeit mit unseren Kindern, auf das iPhone 10, auf die Mondlandung, auf die Reisen, die wir gemacht haben. Und all das wird uns relativ unbedeutend vorkommen im Verhältnis zu der Bedeutung, in dieser Zeit von Gott gerettet worden zu sein. Wenn wir es denn sind. Irgendwann werden wir denken, wow, das war die Zeit, in der Menschen durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden konnten. Und jetzt ist diese Zeit zu Ende. Und deswegen sagt Petrus, wie nutzt ihr die Zeit? Und wenn er nicht lügt, dann leben wir jetzt gerade in der entscheidendsten Epoche dieser Weltgeschichte. Und das war nicht die Renaissance. Sie waren Teil davon. Es ist die Zeit der Gnade und der Rettung. Und dann kann ich Petrus schmunzeln sehen, wenn er, der Handwerker, über seinen Freund und Kollegen Paulus, den Intellektuellen, sagt, er sagt das auch in all seinen Briefen. Ja, es ist schwer zu verstehen, vieles davon. Aber es zeigt seine Weisheit. Zum Beispiel in Römer 2, betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Und in seinem zweiten Brief an die Kirche in Korinth schreibt Paulus, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreif doch, heute ist der Tag der Rettung. Alle Schreiber des Neuen Testaments sind sich darin einig, Jesus wird wiederkommen und bis dahin ist die Zeit der Gnade und Rettung und Geduld Gottes. Nutzt die Zeit. Ganz nebenbei bestätigt Petrus hier Paulus als seine Briefe als Wort Gottes, weil er sie auf eine Stufe stellt mit dem Alten Testament. Und darum ist dieses Buch heute immer noch für uns relevant und so wichtig. Wir glauben nicht an die Bibel, aber wir glauben an einen Gott, der sich uns durch ein Buch, durch die Bibel mitteilt und vorstellt. Vielleicht denkst du, hätte ich total anders gemacht. Super, du bist aber nicht Gott. Ich mag die Ehrlichkeit der Bibel über sich selbst, wenn sie sagt, nur weil sie Gottes Wort ist, ist sie deswegen noch nicht automatisch leicht zu verstehen. Aber das ist doch irgendwie auch logisch, oder? Wenn Gott seine Gedanken mitteilt durch die Bibel und seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken, wie soll das dann alles ganz leicht sein? Und damit niemand von uns alleine verzweifelt bleibt, gibt es Kirche und gibt es Gemeinschaft und gibt es Kleingruppen und gibt es Menschen, die predigen und Gottes Wort auslegen. Und, am allerwichtigsten, es gibt den Heiligen Geist, der uns hilft, Gottes Wort zu hören und zu entdecken und zu verstehen, um es anzuwenden. Petrus beendet seinen Brief mit einer sehr persönlichen Erfahrung. Er bittet seine Leser, seid auf der Hut, gebt Acht, dass ihr euren festen Stand nicht verliert und nicht zu Fall kommt. Hier schreibt uns der Experte in Sachen Scheitern und Fallen. Erinnert ihr euch, Petrus, du wirst mich verraten. Du wirst mich verleugnen. Du wirst sagen, ich kenne Jesus nicht. Und er hat Jesus verraten. Aber Petrus ist nicht liegen geblieben. Er ist auch ein Experte darin, sich wieder aufhelfen zu lassen. Um dann mit seiner Erfahrung des Fallens und Scheiterns seine Brüder und Schwestern zu stärken und zu ermutigen, weil wir alle fallen und scheitern. Jesus benutzt die negativen Erfahrungen von Petrus, um daraus für sein Reich, für uns, etwas Positives zu machen. Jahrelang hatte Petrus sich selbst überschätzt und Jesus hat ihn trotzdem ausgesucht. Sein Scheitern hatte von Anfang an Platz in Gottes Plan. Und dann lässt Gott durch Petrus andere Menschen durch seine Briefe von seinem Scheitern profitieren. So dass 2017 in Potsdam und überall auf der Welt Menschen sich mit diesem Brief, mit Gottes Wort befassen. Und die, die sich darauf einlassen, werden davon profitieren. Kirche und Gemeinschaft gibt es, um voneinander und miteinander zu lernen und zu wachsen. Und ich möchte euch einladen, den letzten Vers, das letzte, was uns von Petrus vor seinem Tod überliefert ist. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen und eure Herzen erreichen. Wenn er hier sagt, passt auf, dass ihr nicht fallt, sondern lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Passt auf, dass ihr nicht fallt, sondern lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Passt auf, dass ihr nicht fallt, sondern lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Es scheint zwei Alternativen zu geben. Hinfallen oder hinfallen vermeiden. Und das ist sehr interessant, indem wir unser Leben von der Gnade bestimmen lassen. Nicht durch Anstrengung, nicht durch Leistung, nicht durch Disziplin, nicht durch Vermeidung. Ich würde so weit gehen zu sagen, nicht mal durch Gehorsam am Anfang. Sondern indem wir zulassen, dass Gottes Gnade unser Leben immer mehr bestimmen darf. Und das sagt auch nicht nur Petrus, sondern das ganze Neue Testament. Es geht um Wachstum in der Gnade Gottes. Was bedeutet das? Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann bereitet uns das gut vor auf die Feier des Gnadenmahls nachher zusammen. Wenn man darüber nachdenkt, dass Gnade in uns wachsen soll, dann setzt es voraus, dass Wachstum überhaupt möglich ist. Und wenn es um Gnade geht, dann setzt das per Definition voraus bei Gnade, dass es sich um ein Geschenk handelt, etwas Unverdientes. In der Gnade, also im Glauben und Vertrauen auf Gott zu wachsen, ist erstmal passiv am Anfang. Es wird uns gegeben. Ganz am Anfang in seinem Brief schreibt er genau das. Zusagen sind uns gegeben. Wir können Anteil an Gottes neuer Natur bekommen. Das ist passiv, das ist ein Geschenk. Das wird uns zugeeignet. Das Wachstum in der Gnade, also Jesus folgen und ihm ähnlicher werden, setzt voraus, dass diese neue Identität durch Glauben bei uns in unserem Leben vorhanden ist. Nur dann kann es wachsen. Wenn es nicht vorhanden ist, kann es auch nicht wachsen. Wir also Gott im Glauben angenommen haben. Und ich befürchte, dass wir das manchmal irgendwie zu selbstverständlich, davon ausgehen, dass das so ist. Das ist aber eine wichtige Erinnerung, weil alle Aufforderungen, die wir im Neuen Testament finden, keine Appelle an unser Handeln und an unsere Vernunft sind, sondern ein verändertes Leben, eine neue Identität voraussetzen. Alle Aufforderungen im Neuen Testament sind an Leute gerichtet, die bereits diese neue Identität durch den Glauben und die Beziehung zu Jesus haben. Und deswegen empfinden Menschen, die noch nicht glauben, vielleicht gehörst du dazu, das häufig verständlicherweise als total komisch, diese ganzen Aufforderungen, was für einen Druck das macht. Ich soll gehorchen, ich soll sogar meine Feinde lieben, ich muss was geben, ich muss mich einem... Es geht nicht darum, moralisch irgendwie gut zu sein. Eigentlich geht es um ein Zulassen von etwas, das aus dem neuen Leben, aus Glauben, aus diesem Geschenk der Gnade entsteht, wenn wir es nicht aktiv verhindern. Jesus ist also nicht nur ein Vorbild, dem wir nacheifern sollen, möchte ich nicht, würde ich scheitern, sondern er ist der, der uns neues Leben schenkt. Das ist sein Hauptaufgabe und seine absolute Leidenschaft. Die Bibel fordert uns niemals auf, geistlich zu wachsen, bevor wir dieses neue Leben überhaupt haben. Das neue Leben ist die Voraussetzung dafür, treu zu sein, Feinde zu lieben, zu geben. Aber diese Dinge sind niemals die Voraussetzung dafür, dass Gott uns annimmt. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich schon gesprochen habe, die mir gesagt haben, ja, nö, Christ sein, ja, so unchristlich bin ich ja auch nicht. Wahrscheinlich gehe ich zu selten zur Kirche, um wirklich zu sagen, dass ich Christ bin. Ich versuche Gutes zu tun und ich bete, wenn ich ein Problem habe, schon auch regelmäßig. Und Petrus sagt, das klingt verdächtig nach ihrer Lehre. Christsein bedeutet, in aller Deutlichkeit und freundlichen Erinnerung aus Gottes Liebe, alles oder nichts. Gute Nachrichten. Neues Leben. Und deswegen die Erinnerung von diesem Brief und die Frage, wie sieht's bei dir aus? Bist du immer dann Christ, wenn sonst nichts mehr hilft? Redest du immer dann mit Gott, wenn sonst keiner mehr eine Antwort hat? Dann wirst du innerlich so lange nicht zur Ruhe kommen, bis du dieses neue Leben durch den Glauben an Gott von ihm angenommen hast. Und wenn du Christ bist, sind die Fragen nicht weniger angenehm oder nicht mehr angenehm, nicht angenehmer, dann fragt Petrus, hey, hast du Frieden geschlossen mit Feinden? Bist du darin ein bisschen besser geworden? Hast du abgeschlossen oder wenigstens angefangen abzuschließen mit schlechten Gewohnheiten? Bist du im Glauben, also auch im Verhalten gewachsen oder bestimmen dich immer noch alte Verhaltensweisen? Bist du bereit, zurückzustecken? Bist du bereit, den ersten Schritt zu machen? Wenn Glaube bedeutet, dass wir von Gott ein komplett neues Leben bekommen haben, dann sind damit auch komplett neue Dinge möglich. Wenn Glaube bedeutet, dass wir von Gott ein komplett neues Leben bekommen haben, sind damit auch komplett neue Sachen möglich. Dinge, die wir aus menschlicher Sicht für unmöglich halten, Dinge, die kaputt sind, können heilen, Dinge, die nicht zusammenpassen, passen plötzlich, weil Gott sie passend macht. Gott kann das in uns auslösen und bewirken. Aber auch wenn geistliches Wachstum möglich und auch nötig ist, geht es häufig ganz langsam und das ist okay, das ist normal. Oft wird Wachstum erst im Vergleich sichtbar, wenn wir so einen Zeitraffer sehen könnten. Hast du dich schon mal 24 Stunden vor einen Tomatenstock gesetzt und einer Tomate dabei zugeguckt, wie sie rot wird? Es wird nicht funktionieren. Aber am nächsten Tag hinzugehen, wow, total verändert gegenüber gestern. Das geht. Und so ähnlich funktioniert auch geistliches Wachstum. Allmählich. Iss deine Vitamine, lies deine Bibel, bete, pflege deine Zeit mit Gott, setz dich der Gemeinschaft von Menschen aus, auch wenn es unangenehm ist. Wir alle sind irgendwie komisch. Und dann frag mal Leute um dich herum. Die nehmen oft viel mehr wahr, dass Entwicklung und Veränderung bei dir stattgefunden hat, als du das selbst tust. Und sei geduldig. Wie oft haben unsere Kinder gesagt, ich will aber jetzt groß sein. Ja, dann sei geduldig. Eine ganz wichtige Info zum Schluss. Petrus sagt hier nicht, wachst, sondern er sagt, wachst in der Gnade. Das ist ein Riesenunterschied. Lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Gnade hat eine ganz eigene Dynamik. Gnade bedeutet, Gott schenkt uns seine Liebe unverdient. An unserer Stelle hat Jesus unsere Strafe, unsere Schuld auf sich genommen, damit wir in uns Platz ist für die Liebe, wenn die Schuld raus ist. Das ist Gnade. Und das zu akzeptieren mit allen Konsequenzen bedeutet es zu glauben und durch den Glauben von Gott angenommen zu werden und zu Gottes Familie zu gehören, adoptiert zu werden von Gott. Gott hat sich für uns entschieden, ohne lange überlegen zu müssen, obwohl er uns gut kennt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Gott hat sich für dich entschieden, ohne lange überlegen zu müssen, obwohl er dich kennt. Klasse, oder? Seid ihr geschockt oder begeistert? Das ist Gnade, das sind Fakten. Das ist 0 oder 1, an oder aus. Und in dieser Gnade, also an, können wir dann wachsen. Wir sind deswegen dann nicht mehr oder weniger, nicht mehr adoptiert oder mehr angenommen, sondern leben diese Tatsache aus. Lass wachsen. Der Einfluss von Gnade, ein paar haben es kapiert, der Einfluss von Gnade und das Bewusstsein von Gnade werden größer. Und das löst zuerst in uns den Wunsch nach Veränderung aus und gleichzeitig auch, es ist der Motor für Veränderung. Das geht nicht aus eigener Kraft. Ich habe gestern Abend gedacht, Gnade ist wie Chips essen. Wenn man mal angefangen hat, kann man einfach nicht mehr aufhören. Aber Gnade ist nicht so fettig und nicht so ungesund. Chips machen fett und träge, auch das ist eine Art von Veränderung. Aber Gnade macht lebendig und geistlich gesund. Und das passiert, damit Gott dafür die Ehre bekommt, der Schenker selbst. Wenn wir ernsthaft über Gnade nachdenken, wird das unser Leben verändern. Die Bibel spricht davon, dass wir dann Frucht bringen werden. Geduld wird mehr, Liebe wird mehr, Selbstbeherrschung wird mehr, Freude wird mehr, Frieden wird mehr, Freundlichkeit wird mehr, Ehrlichkeit wird mehr, Demut wird mehr. Alles das, was uns keine Partei, egal welche heute gewinnt, geben kann. Aber was Menschen, die durch diese Gnade verändert sind, dieser Welt geben können, egal welche Partei an der Macht ist, in unserer Nachbarschaft, in unserer Kleingruppe, in unserer Kirche, an unserer Arbeit. Sind wir nur irgendwie geistlich beschäftigt oder wachsen wir im Glauben und lernen Jesus besser kennen? Das Letzte, woran Petrus vor seinem Tod erinnert, weil es so zentral ist: Wir leben in der Zeit der Gnade und Rettung. Und in dem Wissen und wegen dieser Hoffnung wird er hingerichtet von Menschen, aber begnadigt und gerettet von Gott. Und deswegen ist ihm das egal. Und er freut sich mit Jesus zusammen darauf, die Ewigkeit mit all denen zu verbringen, die auf seine Gnade und sein Rettungsangebot mit Glauben reagieren. Das ist Hoffnungsbotschaft. Liebe Grüße, euer Petrus im Auftrag Gottes. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben, auch wenn das teilweise schwer zu verstehen ist. Bitte hilf uns zu verstehen, was die zentralen Punkte sind, die du uns geben möchtest. Danke für deine Liebe. Für deine Gnade. Danke für die Deutlichkeit, mit der du in unser Leben hinein sprechen. Und manchmal fühlt es sich an, wie hineingrätschen willst. Aber nicht, um uns fertig zu machen, sondern um uns deine Liebe zu zeigen, die so groß war, dass du deinen Sohn getauscht hast, um uns kriegen zu können. Herr, dafür werden irgendwann mal alle Menschen ihre Knie beugen und dich dafür ehren. Weil wir irgendwann mal verstehen werden, was wir jetzt nur erahnen können, wie groß das war, was du getan hast. Bitte hilf uns, das ins rechte Verhältnis zu setzen mit dem, was uns heute so wichtig ist. Amen.